Jo, dann jetzt grüße ich alle recht herzlich, virtuelle Maschinen. Jo, zunächst zur Einleitung. Wie ihr seht, es wird alles dokumentiert, also alles, was ich heute erzähle, könnt ihr irgendwie euch angucken im Netz. Dass die Vorlesung stattfindet am Freitag zwischen 10 und 12, das habt ihr kapiert, sonst wärt ihr nicht da. Die Übung ist offiziell am Donnerstag, 14 bis 16 Uhr. Allerdings sage ich gleich dazu, es gibt in dem Sinne keine Vorlesungen bei mir und keine Übungen, sondern das ist alles bunt gemischt. Also wenn dann irgendwie ich was erzählt habe, dann kommt auch 2 Minuten später eine passende Frage dazu, also sozusagen Übung und Vorlesung eng verzahnt. Jo, Folien, alles was ihr hier seht, gibt es im Netz. Die Übungsblätter gibt es logischerweise im Netz. Naja, ihr wisst, wo ihr suchen müsst, bei uns auf dem Server halt. Falls Fragen gibt, wir sind eine nicht so große Runde, also wer Fragen hat, einfach dazwischen fragen, kein Problem. Könnt auch vorbeikommen, wie ihr wollt. Jo, das Wichtigste für euch wahrscheinlich, wo kriegt ihr einen Schein her oder wo kriegt ihr die Prüfung her? Das ist das Entscheidende am Schluss. Das weiß ich nicht, was seid denn ihr alles? Informatiker, Bachelor, Master? Bachelor, aber alles Informatik, Bachelor bzw. Master. Okay, dann ist das, brauche ich nur den unteren Punkt zu erzählen. Also ihr müsst am Ende logischerweise die Prüfung machen. Termin könnt ihr euch weitestgehend frei aussuchen. Irgendwann im Zeitraum von, was ist es, Ende Februar bis Mitte April. Das war's. Allerdings kann ich nur sagen, wer die Prüfung macht, dem sei ans Herz gelegt, doch die Programmieraufgaben zu machen. Wer möchte die 5 ECTS-Version und wer möchte die 7,5 ECTS-Version? 7,5 heißt, ihr müsst die Programmieraufgaben machen. Also, wer 7,5 will, da ist nicht empfohlen, da müsst ihr machen. Das erscheint auch die nächsten Tage noch im Univis genauer. Bisher musste man das nicht eintragen, jetzt müssen wir es auch eintragen. Das heißt, da steht genau drin, ihr müsst die Übungsaufgaben lösen. Also eigentlich steht drin Übungsaufgaben, ist es aber im Prinzip nur eine. Ihr sollt schlicht eine virtuelle Maschine basteln. Nur, ne? Da gibt es so Teilaufgaben. Erstmal bastelt man so eine kleine CPU, die so ein klein bisschen was kann, mit einem kleinen I/O-Gerät, dass man schon mal sieht, dass die CPU was tut und was ausgeben kann. Und im Laufe der Wochen wird die CPU dann ein bisschen größer und das I/O-Gerät wird ein bisschen ausgebaut und dann kommt noch ein ROM-Baustein und so kommt sukzessive das dazu, was man braucht für eine richtige virtuelle Maschine. Jo, worum soll es gehen? Also an sich macht man es ja so, man hat irgendwie, typischerweise irgendwie einen PC vor der Nase, startet da drauf seine Software und kriegt irgendwelche Ergebnisse. Jetzt sagen wir, den PC haben wir vielleicht nicht, oder nicht den PC, sondern vielleicht einen anderen, oder wir haben, werden wir uns gleich noch angucken, wir haben irgendeinen Grund, dass wir sagen, wir nehmen nicht das echte System, sondern wir abstrahieren irgendwas, machen uns eine Kopie davon, ja, und das Ding lassen wir dann laufen, dann kriegen wir natürlich auch Ergebnisse, so jedenfalls die Hoffnung. Die kriegen wir jetzt allerdings nicht durch einen echten Ablauf in dem Sinne, sondern durch Simulation oder manchmal nennen wir es dann auch Emulation, da kommen wir noch drauf. Ja, und dann kriegen wir irgendwelche virtuellen Ergebnisse und hoffen natürlich, dass das irgendwie übereinstimmt. Ne? Das ist so die Idee. Also typischer Anwendungsfall, wir haben irgendwie einen Linux-PC, wollen aber Windows drauf laufen lassen. Jetzt wollen wir unseren schönen Linux-PC nicht kaputt machen. Neu installieren, also nehmen wir uns eine virtuelle Maschine, auf der installieren wir uns ein Windows, das Windows lassen wir laufen und können jetzt, unser Word-Dokument bearbeiten. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass das Word-Dokument, was wir dann erhalten, letztendlich auch wir gekriegt hätten mit einem echten Windows-System. Das ist so das, worum es mal so ganz grob gehen soll. Ja, Wikipedia sagt, virtuelle Maschinen sind simulierte Betriebssysteme. Da kommen wir noch drauf. Oder eine simulierte Laufzeitumgebung für Programme innerhalb eines Computers. Naja, also wir brauchen irgendwie einen Computer, der sozusagen einen anderen nachmacht. Entweder eine Laufzeitumgebung nachmacht oder ein Betriebssystem. Wir werden sehen, da gibt es auch noch so ein paar Zwischenvarianten. Ein paar Benamungen, dass wir uns hier richtig verstehen miteinander. Einerseits rede ich immer vom Gastgeber. Das ist dann unser reales System, auf dem wir unsere virtuelle Maschine laufen lassen. Gut, und der Gastgeber besteht dann letztendlich natürlich aus der echten Hardware, ein echtes Betriebssystem und eine Applikation, also entweder der virtuellen Maschine selber, das ist eine Applikation, aber es können auch noch nebenläufig natürlich neben der virtuellen Maschine auch noch andere Sachen laufen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen Gastgeber-PC, Sie haben einen Gastgeber-Linux drauf laufen und Sie haben unter Linux noch laufen, was weiß ich, eine Shell, irgendwie eine hübsche grafische Benutzerumgebung und vielleicht noch ein QEMU oder KVM, irgendwas in der Art. Ja, und da in der virtuellen Maschine haben wir dann, oder die virtuelle Maschine selber ist dann sozusagen die Gast-Hardware. Wir machen einen PC nach, also haben wir ja, diese virtuelle Hardware-Schicht. Ja, und in der virtuellen Maschine läuft ein Betriebssystem, das ist dann das Gast-Betriebssystem, beziehungsweise darauf dann wieder die Applikationen, das sind dann die Gast-Applikationen und das Ganze entsprechend in Englisch als Host bzw. als Guest bezeichnen. Jo, warum machen wir den ganzen Quark? Also ich glaube, einer der häufigsten Anwendungsfälle heutzutage ist, wir machen auf einem PC einen PC nach. Da kann man ja erstmal sagen, wozu soll das bitte schön gut sein? Ich habe hier eine ganze Liste von verschiedenen Anwendungsszenarien, die machen sehr wohl Sinn. Also das, was wir in der Vergangenheit immer am häufigsten gehört haben, gerade so von Firmen, die sowas einsetzen, ist das Anwendungsgebiet Serverkonsolidierung. Das sind irgendwelche Firmen, die haben, keine Ahnung, vor 20 Jahren mal einen Rechner gekauft. Auf dem Rechner haben sie sich irgendeine Datenbank installiert und mit dieser Datenbank angefangen, ihre Mitarbeiter zu verwalten. Ja, dann ist der PC irgendwann mal kaputt gegangen, haben sie sich einen größeren, neueren gekauft. Aber sie wollten natürlich nicht die ganze Mitarbeiterverwaltung umbauen, also haben sie die Software einfach 1:1 auf den neueren PC rüberkopiert. Und das haben sie einmal gemacht, dann ist der nächste PC auch wieder veraltet, zu klein, zu langsam, irgendwas, haben das wieder erweitert. Jetzt haben sie heutzutage einen riesen Server da stehen und immer noch die alte Datenbank. Ja, und 99% der Zeit dümpelt dieser riesige Server vor sich hin und tut eigentlich nichts. Nur einmal am Monatsende, wenn die Gehaltsabrechnungen kommen, dann muss das Ding mal laufen. Ja, und neben der Gehaltsabrechnung haben sie natürlich dann inzwischen aber auch noch, was weiß ich, Warenlager und E-Mail-System und alles Mögliche und haben jedes Mal so, naja, die alte Kiste nochmal anfassen, da noch ein E-Mail-System drauf zu bauen, weiß nicht, lieber nicht. Nicht, dass wir uns unsere Personalstammdaten kaputt machen, den lassen wir lieber in Ruhe, wir kaufen uns lieber einen zweiten PC, kostet ja nichts. Und so haben sie im Laufe der Jahre so ein PC für die Personenverwaltung, ein PC für E-Mail, ein PC für den Wareneingang, ein PC. Und dann haben sie ein ganzes Rechenzentrum voll mit PCs, die eigentlich alle vor sich so hindümpeln, 99% der Zeit. Aber man kann irgendwie auch keinen weglassen. Und da ist jetzt die Idee, naja, wenn die eh alle die meiste Zeit nichts tun, dann tun wir die alle in virtuelle Maschinen rein und die ganzen virtuellen Maschinen, die starten wir auf einem Server. Und der eine Server, der kann dann alles erledigen. Ja, und dann kann man gegebenenfalls auch, sagen wir mal, die Personenstammdaten mit einem alten Windows 3.11 verwalten und was weiß ich, der Webserver, der läuft unter Linux, unter E-Mail-Client, der läuft dann unter BSD und das ist den virtuellen Maschinen im Prinzip dann auch wurscht. Ich brauche nicht für jedes Betriebssystem, für jede Anwendung einen neuen PC. Ja, und so ähnlich, wenn ich jetzt so viele einzelne PCs habe mit einzelnen Anwendungen, ja, dann muss jeder PC so kräftig sein, dass er jede Anwendung bewältigt. Wenn jetzt am Monatsende die Gehaltsabrechnungen sind, ja, dann ist der eine Rechner schwer beschäftigt mit den ganzen Gehaltsabrechnungen und alle anderen stehen daneben und dümpeln vor sich hin. Wäre eigentlich ganz nett, man könnte jetzt diese eine Applikation auf einem größeren Server laufen lassen. Naja, und jetzt kann man sagen, wenn ich das alles in virtuelle Maschinen verpackt habe, die virtuellen Maschinen, die kann ich relativ schnell von A nach B kopieren, verschieben. Die Dinger bestehen im Prinzip, also wenn ich sie abgeschaltet habe, bestehen sie eigentlich nur aus ihren Platten-Images, die auf der echten Maschine liegen. Und so ein Platten-Image, das kann ich natürlich einfach ruckzuck von A nach B kopieren. Jo, der typische Anwendungsfall, den kennt wahrscheinlich jeder, hat jeder mal gemacht. Weiß nicht, was benutzt ihr? KVM, VMware, QEMU, irgendwie sowas. Das ist so der typische Anwendungsfall. Dann kann ich zum Beispiel, das ganz Typische, das, was wir auch im Lehrstuhl hier machen, ja immer wenn es darum geht, irgendwelche Office-Dokumente zugeschickt kriegen und wir können sie nicht bearbeiten, weil OpenOffice da wieder nicht ganz klar kommt mit. Naja, dann setzt man sich schnell eine virtuelle Maschine auf, installiert sich ein Windows drin und dann kann man in dem Windows halt das Ding bearbeiten. Und umgekehrt den Fall gibt es auch, habe ich auch schon ein paar Mal mitgekriegt. Windows-User haben immer Angst vor irgendwelchen Viren und so einem Zeugs. Naja, wenn man dann im Internet unterwegs ist, dann wäre Linux eigentlich ganz neckisch. Naja, dann installiert sich ein Windows-User halt schnell ein Linux in einer virtuellen Maschine und dann kann man in dieser virtuellen Maschine surfen gehen und wenn die kaputt geht, ja mei, dann lösche ich sie halt und setze eine neue auf. Ist ja kein Problem. Jo, andere Dinger, die man so hat. Wenn man irgendwie ein Linux oder ein Windows oder so auf seinem Rechner installieren will, typischer Fall, man hat irgendwie einen Treiber für irgendein Gerät nicht. Ich habe eine Netzwerkkarte, die wird aber von meinem Linux nicht erkannt. Oder umgekehrt. Was mache ich da? Eine Idee ist, naja, ich kann, wenn es geht, irgendein Betriebssystem installieren, was jetzt diese Netzwerkkarte erkennt. Darauf laufen lasse ich eine virtuelle Maschine. Und die virtuelle Maschine, die wiederum, die bietet mir jetzt an eine Netzwerkkarte, die ich kenne. Das klingt jetzt erstmal nach einem Fall, der, also Treiber gibt es doch heutzutage für alles. Kann mir aber passieren, dass ich beispielsweise ein altes Windows 3.11 mal laufen lassen will. Habe jetzt in meinem Rechner aber irgendwie eine moderne Grafikkarte, eine moderne Netzwerkkarte. Die kannte damals Windows 3.11 noch nicht. Ja, dann muss ich irgendwie was herkriegen. Ich muss eine alte Hardware herkriegen. Das passt zusammen mit diesem zweiten Punkt hier. Wenn ich alte Betriebssysteme laufen lassen will, muss ich auch alte Hardware haben. Oder eine virtuelle Maschine, die alte Hardware nachmacht. Und das ist insofern relativ einfach. Die alte Hardware ist nämlich sehr viel einfacher nachzumachen als neue Hardware. Und insofern machen die meisten virtuellen Maschinen auch alte Hardware nach. Schöne alte IDE-Platte, schöne alte NE2000 Netzwerkkarte, nichts Neues. Naja, zum Teil auch was Neues, aber lohnt sich im Allgemeinen auch gar nicht. Das alte Zeugs kennt jeder, da läuft alles drauf. Eine neue Netzwerkkarte nachzumachen, da laufe ich bloß Gefahr, dass wieder irgendeiner den Treiber dafür nicht hat. Jo, umgekehrten Fall gibt es auch. Es kann natürlich auch sein, ich bin dabei, Software zu entwickeln für irgendwie ein neues, keine Ahnung, Smartphone. Ja, bloß der Lieferant aus Fernost, der mir mein Smartphone, die Hardware baut, der kommt nicht in die Puschen. Die Hardware gibt es schlicht noch gar nicht. Aber ich möchte schon meine Applikationen, irgendwie meine Apps entwickeln. Dann möchte ich irgendwie mal testen. Ja, testen kann ich nicht, wenn ich nicht die Hardware habe. Ja gut, wenn ich eine virtuelle Maschine habe, die die Hardware zumindest schon mal nachbildet, dann kann ich schon mal anfangen zu entwickeln. Ja, und jetzt haben wir hier so zwei Punkte. Ich habe Ersatz sozusagen, virtuelle Maschine ersetzt alte Hardware. Virtuelle Maschine ersetzt neue Hardware. Manche Leute sagen, ja, diese blöde Hardware-Abhängigkeit, die nervt einfach nur noch. Dann gibt es auch noch den dritten Fall, dass man einfach sagt, ja, schmeißt doch die ganzen Architekturabhängigkeiten weg. Wir bauen uns eine virtuelle Maschine, die immer gleich aussieht nach oben hin für die Anwendung und die sich nach unten hin an die gerade existierende Hardware anpasst. Das ist so der typische Fall, zum Beispiel Java Virtual Machine. Java sieht nach oben hin für den Programmierer, für den Byte-Compiler immer gleich aus. Nach unten hin läuft dann aber die Java Virtual Machine auf Linux, auf Windows, auf was weiß ich, was alles gibt. Also auch das ein Anwendungsfall für virtuelle Maschinen. Jo, wer zu Hause mal auf die Idee kommt, irgendwie Netzwerksoftware zu programmieren, der ist vielleicht über eine virtuelle Maschine auch ganz froh. Weil wie teste ich Netzwerksoftware, wenn ich dann zu Hause kein Netzwerk habe? Also die Standardleute haben wahrscheinlich ja einen Rechner zu Hause und nicht einen ganzen Park. Mit Hilfe von virtuellen Maschinen, ja, dann starte ich halt auf meinem einen PC zwei virtuelle Rechner, koppel die über ein virtuelles Netzwerk und dann kann ich darauf auch irgendwie so Server-Client-Geschichten softwaremäßig ausprobieren. Ich weiß nicht, wer beim Lehrstuhl 4 mal war, Betriebssystemprogrammierung, da gibt es so ein, wie heißt es? MMP-Schutz? Das meine ich jetzt gerade nicht, aber also vielleicht stimmt auch das, weiß ich nicht genau. Da haben andere immer in den letzten Semestern mir gesagt, naja, die nehmen Box bzw. QEMU zum Entwickeln von Betriebssystemen. Warum? Naja, ein Betriebssystem entwickeln heißt, ja, am Anfang geht es nicht. Und das ist immer so hübsch digital, geht oder geht nicht. So ein bisschen gibt es da eigentlich nicht. Ne? Also gerade am Anfang, wenn man erstmal die MMU programmiert und den Protected Mode einschaltet und den ganzen Kram, geht oder geht nicht. Und wenn geht nicht, dann hätte man ganz gern einen Hinweis, warum nicht. Und da kann einem so ein normaler Debugger nicht helfen, weil der Debugger läuft ja erst auf dem Betriebssystem. Aber das Betriebssystem selber debuggen kann man damit nicht. Und da ist beispielsweise dann eben, also im Lehrstuhl 4, wie gesagt, QEMU bzw. Box, eine nette virtuelle Maschine, da kann man sich dann nämlich irgendwie so single-steppenderweise durchs Betriebssystem hangeln. Dann kann man das Betriebssystem im Single-Step-Modus ausführen und kann dann gucken, ja, da habe ich den Protected Mode eingeschaltet, ja, das hat funktioniert, da habe ich die MMU programmiert, das ging auch noch, dann habe ich aber auch die Page-Tabelle umgeschaltet und, oh, okay, na, da muss wohl irgendwo noch eine Macke sein. Also, alle Leute, die sich mit Betriebssystemen beschäftigen, gerade so mit dem Low-Level-Teilen, sind froh über jede virtuelle Maschine, die sie in den Finger kriegen. Jo, letzter Punkt, den ich jetzt mal so aufgeschrieben habe, stimmt gar nicht, kommt noch eine Seite. Softwareentwicklung ganz allgemein. Man kennt das Problem, man schreibt irgendeine Software, schickt sie seinem Kunden und der Kunde sagt, geht nicht. Dann setzt man sich zu Hause bei sich hin, tippt das ein, wo der Kunde sagt, geht nicht, und dann, bei mir geht's. Ja, warum geht das jetzt beim Kunden nicht? Naja, weil der zum Beispiel eine andere Hardware-Konfiguration hat. Der hat nicht den PC, den ich habe, der hat vielleicht nicht Linux wie ich, der hat vielleicht nicht, ne, der hat irgendwas anders als ich. Wenn ich das jetzt mal nachvollziehen will, warum das bei ihm in die Hose geht und bei mir funktioniert, kann ich im Prinzip vom Kunden die Hardware-Konfiguration durch virtuelle Maschinen nachbauen. Das kann hingehen, also habe neulich gehört, bei Siemens machen sie es jetzt so, da werden ganze Werkstraßen virtuell nachgebaut. Also in dem Fall dann nicht nur die Hardware im Sinne von Computer-Hardware, sondern dann auch, was weiß ich, die Roboter oder so werden virtuell nachgebaut. Und dann wird in diese ganze virtuelle Welt die ganze Software reingespielt und dann mal geguckt, ob dann auch die Roboter sich nicht in die Quere kommen und so. Das braucht ein bisschen, ja.
Auch diese Hardware-Eigenschaften nachsimuliert und nachbildet.
Da braucht man dann einen etwas besseren Server zum Simulieren. Ist klar, man braucht immer was Größeres, womit man was Kleineres nachmachen kann. Also man kann nie mit einem, was weiß ich, mit einem Smartphone den Großrechner nachmachen. Das wird nie hinhauen. Ja gut, Echtzeit, das kriegt man in vielen Fällen sowieso nicht her. Also Zeit wird noch ein langes Kapitel sein hier in der Vorlesung. Aber selbst wenn's jetzt, wenn ich die Zeit ignoriere, wird mein Smartphone, was weiß ich, mit ja, wie viel Byte Speicher sind drin, ja, mehr Bytes kann ich nicht nachmachen. Ne? Ich kann nicht mehr Zustand speichern. Jo. Für die Ausbildung ganz nett, virtuelle Maschinen. Wobei, ich habe da jetzt Ausbildung hingeschrieben. Ich benutze die Dinger in Anführungsstrichen auch für mich selbst zur Ausbildung. Nämlich, wenn ich irgendwas mal ausprobieren will. Neue Netzwerkkonfiguration, neue E-Mail-Konfiguration, neue E-Mail-Server aufsetzen. Wie ist das mit dem blöden Sendmail? Wie ist die Konfiguration vom Sendmail? Die ist nicht trivial. Das probiere ich nicht an unserem Lehrstuhlserver aus. Da sind mir wahrscheinlich 20 Leute böse. Das mache ich dann an irgendeiner virtuellen Kiste, da kann ich dran rumspielen und wenn es nicht geht, na, dann hat es nicht geschadet. Na, also wenn ich das, typischer Fall in der Volkshochschule, wenn es da irgendwelche Abendkurse gibt, irgendwie für Oma und Opa, der Internetkurs, ja, da schätze ich dann entsprechende virtuelle Maschinen auf, dann können Oma und Opa alles kaputt machen, was sie wollen. Am nächsten Tag kopiere ich ihnen ein neues Image hin und die Sache ist erledigt. Was wir hier am Lehrstuhl viel gemacht haben in der Vergangenheit, war Fehlerinjektion. Warum? Also der Lehrstuhl hat sich mit Fehlertoleranzmaßnahmen beschäftigt. Wie kriege ich es hin, dass der Rechner richtige Ergebnisse produziert, auch wenn die Hardware unter der Haube ein bisschen kaputt ist? Ein Beispiel, kennt wahrscheinlich auch jeder, RAID-Systeme. Ja, Platten, ich stecke mehrere Platten in meinen Rechner rein und mache irgendwelche Checksums drüber und dann sehe ich, Platte 13 ist kaputt von denen, die ich eingebaut habe. Ja, und dann kann ich die rausstöpseln, neu reinstecken, weiter geht's und keiner merkt was. Das gibt es in Hardware, das gibt es aber auch in Software. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt, Linux Software RAID. Also ich zu Hause nehme das ganz gern. Da ist nur die Frage, tut das eigentlich im Fehlerfall? Und wie testet man das, dass das im Fehlerfall auch wirklich geht? Wäre ja ganz neckisch. Ne? Also ich mache mir die Mühe, ich stecke da mehrere Platten rein, ich installiere mir die Software, ich konfiguriere die Software, weiß aber gar nicht, ob das im Ernstfall wirklich funktioniert. Jetzt könnte ich den Ernstfall ausprobieren, nehme den Vorschlaghammer und hau mal drauf.
Man könnte eine Festplatte abstürzen.
Ja, wenn du das im laufenden Betrieb machst, dann weiß ich, dann ist er hinterher kaputt. Wenn du natürlich jetzt, was weiß ich, den Rechner ausschaltest, abstöpselst und dann anschaltest, das ist natürlich noch ein vergleichsweise harmloser Fall. Interessant ist das vielmehr, wenn ich gerade dabei bin, auf Platte zu schreiben oder von Platte zu lesen und genau in dem Moment fällt sie aus. Das ist noch eventuell trickreicher zu umgehen, so ein Problem. Ja, der Vorschlaghammer ist jetzt aber auch nicht so die Lösung. Beim ersten Mal Vorschlaghammer merke ich, es geht nicht. Okay, ich fixe das Problem und gehe zum Mediamarkt und hole mir die nächste Platte. Probiere es wieder aus mit dem Vorschlaghammer. Naja, der Laden um die Ecke, der freut sich. Der eigene Geldbeutel wird leerer. Ne? Also da wäre es ganz neckisch. Man könnte die Fehler einfach in eine virtuelle Maschine einbauen. dass einfach die virtuelle Maschine sagt, nö, Platte ist jetzt kaputt, liefert keine Daten mehr. Und dann kann die drauf laufende Software mal gucken, ob sie das gerade gewogen kriegt. Und wir haben es mal gemacht und siehe da, Linux Software Rate kriegt nicht alles gerade gebogen. Also wir hatten in, weiß gar nicht mehr, ich glaube 600 Experimente haben wir gemacht, in 5 Fällen hat das nicht geschafft. Okay, das jetzt nachzuvollziehen, warum, das war jetzt nicht unsere Aufgabe, wir haben es dann mal ge-emailt, so ein Screenshot, wie es daneben gegangen ist, ich weiß gar nicht, was letztendlich daraus geworden ist, gehört habe ich davon nichts mehr. Aber das war halt eine Methode, mal auszuprobieren, ob das wirklich funktioniert. Jo, noch ein Pünktchen. Wenn ich dann Entwickler bin, sagen wir mal von irgendwelchen Gameboy-Spielchen, dann kann ich mich hinsetzen an dieses Display und damit ausprobieren, ob das funktioniert, was ich will. Ja, und 2 Tage später gehe ich zum Optiker und hole mir eine Brille. Ne? Weil bei diesem kleinen Display irgendwie da noch einen Debugger laufen lassen, das funktioniert nicht wirklich. Da wäre es natürlich auch ganz neckisch, man hätte irgendwie eine virtuelle Maschine mit einem vernünftigen PC oder was darunter, mit einem Debugger in der virtuellen Maschine, dass ich dann so ein kleines Spieleding da debuggen kann. Jo, wäre es beim Lehrstuhl 1 mal gewesen, wahrscheinlich die meisten, Hackerpraktikum oder so. Ich gehe mal davon aus, ihr habt da irgendwelche virtuellen Maschinen benutzt. Wenn man dann, was weiß ich, mit Viren und so einem Zeugs hantiert, wie im echten Leben, das macht man lieber in einem schön abgeriegelten Raum, das macht man nicht mit der Produktionsmaschine unter den Fingern. Also da gibt es so Honeypot oder solche Sachen, dass ich jetzt Viren anlocke, um sie zu untersuchen. Naja, und die untersuche ich dann halt in der virtuellen Maschine, dann kann meiner echten Maschine nichts passieren. Könnte man noch dazu schreiben, also der Name wäre in dem Fall besser, hast du recht. Da unten kommt noch Punkt, 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 also da gibt es noch einiges mehr. Jo, und, also einen Punkt habe ich dann noch, Automatisierbarkeit. Wenn ich dann, was weiß ich, irgendwie mein Gameboy-Programmchen testen will, dann muss ich das irgendwie auf den Gameboy draufkriegen. Was weiß ich, ROM brennen, ROM reinstecken, anschalten und dann klick, 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 Taste, Taste, Taste. Mühsam. Das muss ich jedes Mal wieder machen, wenn ich irgendwelche Änderungen gemacht habe. Eigentlich möchte ich, ich könnte praktisch einen Roboter anstellen und der Roboter macht nichts anderes, als die entsprechenden Knöpfchen zum richtigen Zeitpunkt zu tippen. Ja, und genau sowas kann man natürlich jetzt mit einer virtuellen Maschine auch machen. Die Ausgabe ist virtuell, die kann ich auch virtuell überprüfen. Ich kann ja auf den virtuellen Bildschirm gucken, kann ja sogar einen Screenshot vom virtuellen Bildschirm machen und kann jetzt gucken, ob der OK-Button erscheint. Und umgekehrt, die Tastatur ist eine virtuelle Tastatur, sprich ich kann sie auch virtuell drücken. Und da haben wir jetzt beispielsweise in unseren Projekten sowas eingebaut. Ich frage ab, ob das und das zu sehen ist auf dem Bildschirm und wenn ja, dann drücke die Taste. Wenn nein, dann mach einen Screenshot oder sowas. Da kann man schön dann automatisch das eine oder andere testen. Wir haben es gemacht, also der Name wird noch häufiger kommen, wir haben das Projekt V-Machine, hat der eine oder andere vielleicht mal gehört, auch eine virtuelle Maschine, die wir hier am Lehrstuhl entwickelt haben. Die hat diese Fehlerinjektionsgeschichten und auch diese Automatisierbarkeit, einfach, dass man so, wo ich vorhin erzählt habe, Software-Rate mal ausprobieren, 600 Experimente. Ich habe mich nicht 600 Mal davor gesetzt und 600 Mal das Kommando getippt, da wird man ja, ne? Das habe ich dann geskriptet und dann halt automatisch laufen lassen und dann eine Woche später hatte ich die Ergebnisse. In der Zwischenzeit hat irgendein Rechner Schwerstarbeit geleistet. Jo, wir werden sehen, also jetzt haben wir gesehen, wofür man es alles brauchen kann. Jetzt ist allerdings noch die Frage, was mache ich wirklich nach? Also gerade eben habe ich es euch erzählt, erst einmal, dass wir immer, das ist die einfachste Variante, wir machen einfach einen PC nach, fertig. Wir werden noch sehen, einen kompletten PC nachmachen ist erstens vom Aufwand nicht unbeträchtlich. Wir müssen eine CPU nachmachen, die ist heftig, Ich werde es euch noch erklären, wie heftig sie ist. Speicher geschenkt. Wir brauchen ein Chipset. Das ist heutzutage auch heftig. Wir brauchen eine Grafikkarte. Das ist noch heftiger. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, was heutzutage Grafikkarten alles können? Gut, ich habe vorhin gesagt, naja, wir machen lieber etwas ältere Hardware nach. Nicht ganz so heftig, aber trotzdem. Wir brauchen Platten, wir brauchen CD-Laufwerk, wir brauchen. Und das ganze Zeug ist unheimlich aufwendig. Also die Sourcen von unserer V-Maschine sind zurzeit, lass mich lügen, 20 Megabyte. Also das ist schon, ne, und da ist jetzt nicht viel Überflüssiges bei. In vielen Fällen brauche ich eigentlich gar keinen PC. Typischer Anwendungsfall, wir haben vorhin gesagt, ich hätte eigentlich gern ein Windows und möchte auf dem Windows nur mein Office-Zeugs laufen lassen. Dann brauche ich eigentlich gar keinen neuen PC, sondern ich brauche eigentlich nur eine neue Betriebssystemschicht. Und da kann man auch sagen, naja, dann vergiss das mit dem ganzen PC, ich mache nur ein Betriebssystem nach. Und das sind dann so Geschichten, so wie beispielsweise Wine oder, ja, im Wesentlichen Wine, kommen wir noch dazu. Ne? Dann kann ich Wine starten, das macht mir ein Windows nach und das Wine startet mir dann meine Applikation. Oder das kann man dann auch noch auf ganz allgemein sehen, Laufzeitumgebung, ich mache meine Laufzeitumgebung für mein Programm nach. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Das reicht dann schon. Und dann kann man dann sehen, ja, virtueller PC ist sozusagen das universellste, aber aufwendigste und langsamste. Virtuelles Betriebssystem, da habe ich schon etliches weggelassen, dementsprechend bin ich ein Stückchen weit schneller. Ja, und wenn ich das noch spezieller auf mein Problem anpasse, dann werde ich immer schneller und der Aufwand wird immer kleiner. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Erste Beispiele. Also hier sind wir mit dabei mit V-Maschinen, aber auch QEMU und Box gehören dazu. Ich habe ein Gastgeber-Betriebssystem. Okay, darunter die Hardware habe ich überall weggelassen. Und auf dem ganz normalen Gastgeber-Betriebssystem laufen Anwendungen. Das können normale Anwendungen sein oder eine Anwendung namens virtuelle Maschine. Ja, und die virtuelle Maschine, die macht jetzt wieder eine Hardware nach und dann gibt es praktisch das gleiche Bildchen nochmal in klein sozusagen darüber. Ich habe auf der virtuellen Hardware mein Gastbetriebssystem am Laufen und im Gastbetriebssystem dann die Gastanwendung. Das ist so der typische Fall, ich mache wirklich einen kompletten PC nach, also die Hardware vom PC. Ich kann auch sagen, das ist das, was jetzt beispielsweise die User-Mode-Linux-Leute machen, dass ich sage, ich brauche eigentlich keine Hardware, ich will eigentlich nur ein Linux laufen lassen. Und auf dem Linux möchte ich Anwendung starten. Das ist dann auch wieder so eine Art Sandbox sozusagen, in der ich wegen rumspielen kann, irgendwie eine Konfiguration ausprobieren oder so. Jo, dann brauche ich, dann lasse ich diese Zwischenschicht virtuelle Maschine eigentlich weg. Merge die zusammen mit dem Gastbetriebssystem. Und dann habe ich hier so ein dunkelgrün. Das hellgrüne ist bei mir sozusagen das, was ich komplett neu schreibe. So ein dunkelgrün eingefärbt heißt bei mir, in dieser Grafik jedenfalls, ich habe nur was modifiziert. Was habe ich in dem Fall modifiziert? Im Fall vom User-Mode Linux habe ich modifiziert den Linux-Kern. Ich habe nämlich einen ganz normalen Standard-Linux-Kern hergenommen, den Intel-Hardware-Kram rausgeschmissen und stattdessen ein Betriebssystem-Treiber dazu gepackt. Ich portiere Linux sozusagen auf mein Gastbetriebssystem. Es läuft dann nicht mehr auf einer Hardware, sondern stattdessen auf einem anderen Betriebssystem. Bei Linux geht das relativ einfach. Also die Änderungen sind User Mode Linux, weiß gar nicht, das ganz grober Daumen, Megabyte Source Code, mehr ist es nicht. Also im Vergleich zu unserer virtuellen Maschine ein Zehntel, ein Zwanzigstel vielleicht, höchstens. Jo, oder Ich kann es auch so sagen, dass ich sage, naja, wenn ich darauf jetzt ein angepasstes Betriebssystem laufen lasse, dann braucht das Betriebssystem von dem Gastgeberbetriebssystem nur Teile. Also typischer Fall der Linux, also wenn ich hier unten ein Linux habe und ich lasse Linux auf Linux laufen, dann braucht das portierte Linux von dem drunter liegenden Linux, ich glaube, 10 System Calls. Linux selber bietet aber 200 und irgendwas. Soll heißen, wenn ich mir sicher bin, ich brauche eigentlich nur ein virtuelles Betriebssystem auf meinem Gastgeberbetriebssystem und keine anderen Applikationen, dann kann ich mein Host-Betriebssystem abspecken. Und zwar drastisch abspecken. Das haben beispielsweise die Leute von Xen gemacht. Die haben dann aus dem Gastgeberbetriebssystem einen sogenannten Hypervisor gemacht. Das ist im Prinzip ein Gastgeberbetriebssystem, allerdings ein sehr kleines. Der Linux-Kern hat 100 MB Sourcen, 200 MB Sourcen, irgend sowas, Riesenzeugs. Der Hypervisor von Xen ist, glaube ich, 10 Kilobyte. Fast nichts, ne? Vergleichsweise. Allerdings muss ich dann immer meine Gastbetriebssysteme anpassen, nämlich, ja, sie laufen ja jetzt nicht auf einer echten Hardware, sondern sie laufen auf einem anderen Betriebssystem. Gut, aber das ist, also im Fall von Linux, da kann man fast das hier 1:1 kopieren, vergleichsweise einfach. Allerdings, ich muss es modifizieren und da kommen jetzt nämlich dann auch schon die ersten Einschränkungen. Das geht mit Windows dann nicht. Ich habe keine Windows-Sourcen, also kann ich Windows nicht adaptieren auf ein anderes Betriebssystem. Okay, wir werden noch sehen, die Xen-Leute haben das noch hingebogen, dass das doch geht. Allerdings, wenn ihr das mit Xen mal ausprobiert, werdet ihr merken, dass das Windows ordentliche Geschwindigkeitseinbußen hat, während ein portiertes Linux sehr viel flotter läuft. Jo, und der letzte Fall, den es noch so gibt, dass ich sage, naja, ich habe einen Linux-Kern laufen, ich möchte auch einen Linux-Kern, aber ich, sagen wir mal, bin Webhoster, ich vermiete meinen Rechner an viele Leute und die Leute wollen alle einen Webserver drauf laufen lassen. Dann habe ich eigentlich einen Linux-Rechner und auf dem laufen 100 Webserver. Das würde im Prinzip schon so funktionieren. Das Dumme ist natürlich nur, wenn ich das an 100 Leute vermiete, dann muss ich die 100 Leute irgendwie so ein bisschen auseinanderteilen. Nicht, dass der eine die Daten vom anderen kaputt macht oder naja, auch gar nicht unbedingt reingucken soll beim anderen. Da kann ich dann sagen, okay, ich beispielsweise die V-Server-Leute haben es so gemacht. Es ist eigentlich nur ein Linux-Kern, aber sie haben in dem Linux-Kern noch so Sicherheitsschotten, sage ich mal, eingeführt, dass sie den Linux-Kern virtuell nochmal unterteilen, dass nämlich jeder, der sich so einen Teil von dem Ding mietet, seinen virtuell eigenen Rechner hat. Der bootet dann in dem Sinne nicht mehr, aber jeder Einzelne hat seinen eigenen Init-Prozess und jeder kann seinen eigenen Webserver starten, er kann ihn stoppen, er kann und so weiter. Ja, und da sieht man, das ist natürlich eine vergleichsweise einfache Geschichte. Nur in Anführungsstrichen Schotte einbauen. Man muss es richtig machen, aber an sich ist es nicht viel. Darf keine Stelle vergessen, ne? Sonst ist da irgendwo wieder ein Sicherheitsloch drin. Das ist nicht viel. Ich habe hier gesagt, der Hypervisor 10 Kilobyte geschenkt. Die Anpassung, naja, geht so. Hier die Anpassung ist ein bisschen größer, weil das drunterliegende Betriebssystem nicht darauf angepasst ist. Und hier, das Kästchen ist zwar das kleinste, aber der Aufwand ist mit Abstand am größten. Kompletten PC nochmal. Und da sieht man jetzt schon so, es gibt so einen Sack voll verschiedene Anwendungsfälle für virtuelle Maschinen. Für manche Fälle brauche ich was Aufwendiges, für manche Fälle kann ich aber auch abspecken, kann was Einfacheres nehmen. Ja, der Aufwand steigt in die Richtung, die Performance steigt in die Richtung. Kann man sich vorstellen, das ist praktisch ein 1:1 Linux-Kern, der bloß bei irgendwelchen schlimmen Geschichten, was weiß ich, beim Kill-System-Call, da fragt er nochmal nach. Ne? Darf ich ich Benutzer, darf ich den Prozess killen oder ist das vielleicht der von meinem Nachbarn? Dann darf ich nicht. Da ist eine einzelne kleine Abfrage drin, sonst nichts. Während hier auf der anderen Seite natürlich, wenn ich hier jede einzelne Instruktion von meiner CPU nachmache, der Aufwand ist gigantisch unter Umständen. Also wir haben so eine ganze Palette verschiedene virtuelle Maschinen und wir werden uns jetzt in der Vorlesung Stück für Stück vornehmen. Jo, was sind jetzt Ziele von diesen virtuellen Maschinen? Also wir haben schon jetzt gesehen, es gibt so einen ganzen Zoo von verschiedenen. Wir haben auch, hab ja schon immer dazu erzählt, was es denn so für Anwendungsfälle gibt. Die Ziele von dem Entwickler einer virtuellen Maschine leiten sich in vielen Fällen daraus ab. Soll heißen, wenn ich dann meine Server konsolidieren will, also ich möchte meine 20 PCs, die ich jetzt noch so in meinem Rechenzentrum stehen habe, alle in virtuelle Maschinen packen und die alle auf einen Server, dann wäre es ganz neckisch, der wäre einigermaßen flott. Ne? Genauso, wenn ich, was weiß ich, Software in meinen virtuellen Maschinen entwickle, ja, dann soll das nicht so fürchterlich zäh gehen. Ne? Wenn ich da erstmal 5 Stunden warten muss, bis mein Compiler durch ist und dann noch 3 Stunden, bis mein Programm mal langsam gestartet hat, dann kann man das mit der Softwareentwicklung vergessen. Das muss flott gehen. Ein anderer Punkt ist beispielsweise Konfigurierbarkeit. Wenn ich dann meine virtuelle Hardware virtuelle Hardware nutzen will, um alte oder neue Hardware nachzumachen, ja, dann hilft mir beispielsweise ein QEMU gar nichts, weil QEMU bietet mir einen PC und fertig. Wenn ich jetzt einen alten PC nachmachen will, Pech gehabt. Will ich einen neueren PC machen, austesten, Pech gehabt. Ne, da kann ich überhaupt nichts konfigurieren. Muss man natürlich immer wieder sagen, QEMU ist jetzt beispielsweise auf Performance getrimmt. Also die sind da oben gut, in dem Bereich könnt ihr es vergessen, weitestgehend. Also was man einstellen kann bei QEMU ist gerade mal so die Speichergröße und die Anzahl der Platten und dann hört es so ziemlich schon auf. Jo, konfigurieren muss ich aber beispielsweise, wenn ich jetzt neue Hardware nachmachen will, dann muss ich schon sagen, ja, welche hätte ich denn gern? Bei der Fehlerinjektion, ja, wenn ich, sagen wir mal, so Software RAID austesten will, dann muss ich schon genau spezifizieren können, ich möchte für mein Software RAID 6 Platten in den Rechner einbauen. Wenn ich das nicht konfigurieren kann, dann kann ich mir auch gar kein RAID-System zusammenbauen, dann kann ich das vergessen mit dem Testen. Umgekehrt, bei der Fehlerinjektion muss ich jetzt auch genau jetzt wiederum die Platte angeben können, in denen ich den Fehler injizieren will. Jo, Genauigkeit. Wenn ich, sagen wir mal, ein Betriebssystem debugge und er sagt mir, jo, irgendwo ist ein Fehler aufgetreten. Schön, das habe ich auch vorher schon gewusst. Ne? Aber wo? Häufig macht man so, dass beispielsweise der Gast Assembler-Code, der wird on the fly in Gastgeber-Code umkompiliert. Das ist zwar schön, was die Performance angeht, dann habe ich kompilierten Code, der einfach native ausgeführt wird. Das hilft mir jetzt aber beim Debuggen wenig. Weil dann kriege ich jetzt irgendwie eine Division durch 0 in meinem kompilierten Code. Aber wo war jetzt die Division durch 0 in meinem eigentlichen Code, den ich gestartet habe? Das sehe ich dann gar nicht mehr. Also da sind auch so Sachen, Genauigkeit, das widerspricht natürlich in vielen Fällen beispielsweise der Performance. Wenn ich schnell bin, dann bin ich ungenau. Bin ich genau, bin ich langsam. Also auch an der Stelle, da muss man sich dann zwischen verschiedenen virtuellen Maschinen im Allgemeinen entscheiden. Kann ich nicht sagen, auch QEMU kenne ich schon, das ist gut für alles, das nehme ich immer. Gilt für alle anderen virtuellen Maschinen genauso. Jo, virtuelle Maschinen, wenn ihr mal das Keyword bei, was weiß ich, Google oder so eintippt, dann werdet ihr erschlagen. Also das ist seit, ich weiß gar nicht, 3, 4 Jahren oder so, ist das so in Mode gekommen. Jeder macht die Hälfte seiner Arbeit in virtuellen Maschinen. Habe ich den Eindruck. Wir machen das schon ein bisschen länger. Ach, da steht noch 10 Jahre. Das war letztes Jahr schon veraltet. Es sind inzwischen schon ein paar Jahre mehr. Ich vergesse es mal wieder zu updaten. Also ich meine, wir haben da mit 1998 angefangen. Also haben wir jetzt 14 Jahre, müssten es inzwischen sogar schon sein. Damit haben wir, das ist so mein Kind sozusagen, damit habe ich seit vielen Jahren jetzt rumgemacht. Habe natürlich entsprechend dann auch in der Literatur gewühlt und in der Open-Source-Gemeinde geguckt, was es alles so gibt. Ganzen Sack voll Erfahrung zusammengesammelt und das ist das, was ich halt euch hier versuchen werde weiterzugeben. Jo, meine Hoffnung ist, wenn ihr das dann hier ein halbes Jahr durchgestanden habt, dass ihr dann wisst, was es alles so gibt an virtuellen Maschinen, wie die so unter der Haube funktionieren. Und wenn ihr dann irgendwie, was weiß ich, zum Lehrstuhl 4 geht und da eine virtuelle Maschine braucht zum Debuggen vom Betriebssystem, dass ihr dann auch das Richtige erwischt und nicht mit der falschen virtuellen Maschine anfangt. Ja, und letztendlich sollt ihr das Ganze dadurch beweisen, dass ihr letztendlich selber eine virtuelle Maschine mal zusammenbastelt. Einfach mal hergehen, mal gucken, wie machen wir einen PC nach. Also es soll letztendlich ein kleiner PC werden. Allerdings ein abgespeckter PC. Sehr abgespeckter PC. Jo, was brauchen wir? Wir brauchen Hardwarekenntnisse. Ne? Wie funktioniert ein PC? Wie funktioniert eine CPU? Jetzt gehe ich mal davon aus, ihr wart alle bei meinem Chef. GAA. Okay, dann habt ihr schon mal so die allergrundlegendsten Sachen. Ich kenne euch so gesichtsmäßig, so manche. Jetzt weiß ich nicht, wart ihr schon bei mir oder wo habe ich euch mal gesehen? Noch nicht. Normalerweise sitzt immer die halbe Mannschaft da, die ich schon kenne. Daher kenne ich das Gesicht, okay. Also Hardware-Kenntnisse, ich gehe mal davon raus, dass ihr so gewisse Sachen kennt. Alles Wesentliche, was man jetzt an dieser Stelle hier braucht, erzähle ich allerdings nochmal. Assembler entsprechend, also letztendlich, wenn ihr eine CPU nachmachen wollt, müsst ihr in der Lage sein, einzelne Instruktionen auszuführen. Ja, wenn ihr jetzt nicht wisst, was die Instruktionen sind, dann habt ihr ein Problem. Dementsprechend machen wir auch so einen kleinen Assembler-Crashkurs hier noch. Also in diesem Fall dann Intel auf Linux Assembler Crashkurs. So, das ist dann so ein Übungsteil. Jo, ich gehe mal davon aus, ihr habt alle irgendwie Java gehört und könnt das. Okay, dann vergesst es wieder. Wir brauchen C. Aber gut, wer Java programmieren kann, der kann eigentlich auch C. Ne? Also Java ist ja schon fast eine Obermenge von C. Müsst bloß einiges wieder weglassen, was dann halt in C nicht geht. Warum nicht Java? Ihr dürft es auch mit Java probieren. Das Problem ist, Java ist erstens ein Stückchen langsamer. Und gerade bei virtuellen Maschinen kommt es auf Performance an. Und so Sachen wie Bits shiften, Bits maskieren, Bits testen und so, das geht in C in vielen Fällen einfacher. Beispielsweise gibt es in Java keine Unsigned-Werte. Also in C gibt es ein Unsigned-Int und ein Signed-Int. In Java gibt es nur ein Int. Eventuell ein Long-Int, aber kein Unsigned-Int. Das macht an manchen Stellen ein bisschen mehr Aufwand. Wie gesagt, ihr dürft es gerne versuchen. Wenn ihr jetzt die Java-Cracks seid, dann seid ihr wahrscheinlich mit Java trotzdem noch besser dran als mit schlechten C. Wenn es euch einigermaßen wurscht ist, würde ich sehr empfehlen mit C oder C++. Jo, also das erzähle ich euch. Da kann ich euch, wenn ihr wollt, noch ein paar Hilfestellungen geben. Kein Problem. Da helfe ich euch nicht bei. Also einsetzen müsst ihr euch selber, motiviert sein müsst ihr selber. Wenn ihr sagt, naja, ach, eine virtuelle Maschine bauen, nö, nicht so richtig Lust dazu, okay, vergesst es, dann kriegt ihr auch keine hin. Also da muss muss man schon Einsatz zeigen. Ihr kriegt dafür angerechnet 2,5 ECTS, wenn ihr sie baut. Wenn ihr sie nicht baut, kriegt ihr die 2,5 ECTS auch nicht angerechnet. Ganz einfach. Jo, was sage ich noch dazu? Virtuelle Maschinen basteln. Es ist leider so, an der Uni, wir sind hier alles Einzelkämpfer. Gruppenarbeit ist irgendwie nicht gefragt. Ich darf euch nur den Schein geben, wenn ihr das gemacht habt. Also ich habe früher eigentlich mal ganz gerne gesagt, naja, das ist ein großes Projekt, dann teilt das doch auf. Einer macht die CPU, einer macht die Grafikkarte, einer die, was weiß ich, CD-ROM und Platte. Dann hätte man sich das schön aufteilen können. Darf ich nicht. Was mache ich jetzt? Dann mache ich es halt anders. Dann geben wir Teile vor. Also wir haben so ein Grundgerüst für die CPU, für den Bus, für Speicher und so. Wir geben vor, Grundgerüst von kleinen Testprogrammen, die kriegt ihr von mir. Und darauf aufbauen könnt ihr dann weiter basteln. Was ihr kriegt, ist in C. Java-Hacker, naja, können ja mal in den C-Code reingucken, können sich ihn umschreiben. Also so viel ist es jetzt auch nicht, was ihr da kriegt. Und die Testprogramme sind halt Assembler-Programme, die sollen dann sowieso auf der virtuellen Maschine laufen, also die müsst ihr eh 1:1 praktisch zum Laufen kriegen. Das ist so der Witz der Sache. Jo, ihr kriegt, wie gesagt, diese 2,5 ECTS angerechnet. Ich kriege auch diese 2,5 ECTS angerechnet im Sinne von Lehrdeputat. Jetzt habe ich aber beim Uniwiss nichts eingetragen. Da stehen keine Zeiten für drin. Habe ich einfach deshalb nicht gemacht, weil ich sage, es macht nicht viel Sinn, dass ich sage, ich bin am Montag um 10 Uhr da. Ja, und ihr kriegt am Dienstag um 11 Uhr das Problem und bin nicht da. Machen wir es lieber so, ich bin fast jederzeit für euch zu sprechen. Ihr macht und wenn ihr einfach nicht weiter wisst, dann kommt er vorbei. Also macht einfach, wann immer ihr Zeit und Lust habt und kommt vorbei, wann immer ihr ein Problem habt. Nicht am Samstagabend um 11, da bin ich nicht da, logisch, aber so zu normalen Geschäftszeiten einfach vorbeikommen oder E-Mail schreiben oder anrufen oder wie auch immer. Jetzt weiß ich nicht, haben sich ja etliche gerade gemeldet, dass sie diese 2,5 ECTS zusätzlich haben wollen. Habt ihr alle irgendwie einen Rechner zur Verfügung? Zu Hause, Zip-Pool, was auch immer. Sonst meldet euch bei uns, ihr könnt auch hier noch ein Login kriegen, wenn ihr wollt. Wenn ihr haben wollt, kriegt ihr. Wenn ihr nicht haben wollt, spare ich mir die Mühe. Auch da einfach vorbeikommen, wenn ihr merkt, ich habe zwar einen Laptop zu Hause, aber das ist dann doch ein bisschen langsam. Ich hätte gerne lieber was Größeres, wo ich das starten kann. Dann meldet euch einfach.
Die virtuelle Maschine soll die 32-Bit-Code ausführen können oder 64-Bit-Code?
Gute Frage. Irgendwann kommt eine Folie dazu. Ich kann es aber schon noch mal sagen. Das ist letztendlich ein Intel-Prozessor, den ihr nachmachen sollt. Allerdings ein einfacher. Abgespeckt insofern kein Floating Point, kein 64-Bit, kein Real-Mode, kein VM86-Mode, sondern nur Protected-Mode. Also das, was man so... Das will kein Mensch mehr heutzutage. Also der soll auch schon gleich im 32-Bit-Protected-Mode loslaufen. 16-Bit könnt ihr streichen. Was gibt es noch Kompliziertes? Segmentierung, MMU könnt ihr erst im ersten Schritt knicken. Ihr habt immer ein 32-Bit, 4 GB Segment, fertig ist. Dann sind es immer 32-Bit Operationen, dann sind es immer Flat Memory Modell, wie das so schön heißt. Das vereinfacht schon mal vieles. Dann sind 99% dieser ganzen Intel-Ungereimtheiten schon mal draußen. Das ganze alte Legacy-Zeugs, das brauchen wir nicht. Es geht ja nicht darum, hier Intel nachzumachen, es geht darum zu lernen, wie man einen Rechner nachmachen kann. Jo, und im Laufe der Zeit wird das dann ein klein bisschen erweitert, also Segmentierung und MMU sollen dazukommen. Allerdings die 386er MMU, also jetzt auch nicht mit Global Pages und nicht mit Extended Size Pages und was gibt es da noch alles für ein Zeugs? Nein, die ganz normalen 4K Page Tables und die und nichts anderes. Die habt ihr also beispielsweise auch in GAA schon mal gekriegt, die Dinger. Jo, Plattenemulation soll da sein, allerdings eine ganz einfache, also im Prinzip ein Puffer, wo ihr eure Daten reinschreibt und ein zweites Register, wo ihr reinschreibt, ich will lesen oder ich will schreiben. Fertig. Interrupts gibt es in den ersten Wochen auch nichts, da gibt es keine Interrupts. Ihr braucht auch keine Division, insofern gibt es auch keine Exceptions in der CPU. Weil wenn man keine Segmentierung hat, keine MMU, keine Division, dann hat man auch keine Exceptions. Auch geknickt, jedenfalls am Anfang. Hinterher sollt ihr allerdings Interrupt-Behandlung mit einbauen können. Die allerdings auch einfach, also auch da nur die 32-Bit Protected Mode Interrupts, die sind, naja, einfach, einigermaßen. Ja, keine Call Gates und keine Task Gates und auch gar keine Tasks und auch kein User Mode, kein Supervisor Mode. Also diese, na, wie heißen sie? Diese Ringe. Wir haben nur Ring 0 und damit ist auch gut. Und dann wird aus einer Intel CPU langsam auch eine CPU, die man brauchen kann.
Ja. Eine allgemeine Frage zum Übungsablauf. Also Sie hatten ja gesagt, es gibt eine Rechnerübung. Ist die jetzt verpflichtend oder ist das jetzt, machen Sie da dort auch nochmal Stoff oder hat das jetzt nicht ganz genau verstanden gehabt?
Also es gibt einen offiziellen Vorlesungstermin, ja. Jetzt. Es gibt einen offiziellen Übungstermin, Donnerstag, Nachmittag irgendwann. Das mische ich.
Okay, das heißt aber, es kann sowohl an dem Übungstermin Vorlesung stattfinden und es dementsprechend, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gleichzusetzen mit einer Vorlesung, wo unter anderem praktische Dinge besprochen werden. Okay.
Das ist
bunt. Im Prinzip zwei Vorlesungstermine,
sage ich jetzt mal. Es sind zwei Termine und bei beiden Terminen gibt es Vorlesungen und Übungen bunt gewürfelt. Immer das, was gerade zeitlich passend ist, das kommt fertig aus. Und zusätzlich als drittes gibt es dann diese Übung, die ihr machen sollt, virtuelle Maschine programmieren. Da gibt es jetzt keinen Termin, das macht ihr einfach, was weiß ich, morgens um 5, wenn ihr aufsteht. Naja, oder abends um 5, wenn ihr ins Bett geht, mir wurscht. Und dann kommt ihr halt bei mir vorbei, wenn ihr Fragen habt, beziehungsweise ihr kommt bei mir vorbei, wenn ihr es abgeben wollt. Oder schickt es mir per E-Mail oder egal. Ich teste es dann halt. Okay?
Also es wird dann auf der Homepage halt entsprechend bereitgestellt und gibt es dann auch so eine grobe Richtlinie, wie lange man brauchen soll, weil es gibt ja, wie Sie schon gesagt haben, mehrere Teile, die man die aufeinander aufbauen. Das heißt, man sollte irgendwann quasi mit dem ersten Teil
das zweite rauskommen. Lass mich lügen, ich glaube 4 Übungsblätter, so habe ich es eingeteilt. Und auf den Übungsblättern stehen irgendwelche Deadlines. Das sind aus meiner Sicht jetzt keine harten Deadlines im Sinne von, wenn ihr dann nicht abgegeben habt, dann vergesst es. Es sind insofern Deadlines, dass ich sage, naja, wenn ihr bis dahin das nicht geschafft habt, dann werdet ihr Probleme kriegen, die nächste Deadline einzuhalten und letztendlich die letzte einzuhalten. Die letzte Deadline vom letzten Übungsblatt, das ist eine Deadline. Die müsst ihr einhalten. Ja, ganz einfach, ich muss, wenn das Semester zu Ende ist, muss ich euch den Schein eingetragen haben. Danach kann ich nicht mehr. Bis dahin kann ich in meinen Campus eintragen und danach ist mein Campus geöffnet fürs nächste Semester. Und nachträglich eintragen kann ich nicht mehr. Ja, also deshalb, da gibt es eine Deadline. Und die anderen Dinge sind Schritte. Wie gesagt, erstmal baut er die simple CPU, dann kommen MMU und Segmentierung dazu, dann kommen Interrupts dazu. Na gut, und wenn ihr aber jetzt die simple CPU nicht habt, dann könnt ihr die MMU nicht dazu bauen. Nee. Ne? Und deshalb mein Tipp, haltet diese Deadline 1. Haltet die Deadlines ein. Okay? Jo, also wenn Fragen sind, immer einfach dazwischen fragen. Jo, ansonsten fangen wir dann auch gleich an. Also es gibt viel zu tun. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr eine CPU nachbauen wollt, dann müsst ihr so einiges wissen. Schauen wir mal, wie man das machen kann. Also, erstes Kapitel ist Emulation. Emulation, ja, häufig sagt man jetzt virtuelles System, das simuliert ein echtes System. Wenn man jetzt ganz korrekt nimmt, dann muss man an der Stelle Emulation sagen. Soll nämlich heißen, wir machen das funktionale Modell eines Systems nach. Ja, soll heißen, die virtuelle Maschine funktioniert genauso wie die reale. Wir simulieren sie nicht, weil wir lassen etliches weg. Simulieren würde heißen, ja, wir haben eigentlich die gleichen Schaltkreise, die gleichen Kabel, die gleichen, was weiß ich, und würden jetzt sozusagen berechnen, welche Spannungspegel auf welchem Kabel aktuell gerade ist und jetzt daraus ausrechnen, wie ändern sich die Spannungsverläufe auf den Kabeln. Kann man machen. Und nächstes Jahr hat man vielleicht ein Ergebnis. Also, wenn man da einen Rechner booten will, ja, wir haben es mal probiert. Ich glaube, eine Woche hat er gebraucht, bis ein Bootprompt kam. Das wollen wir nicht. Das muss flotter gehen. Und insofern machen wir nur das nach, was der Benutzer sozusagen von außen sieht. Benutzer und oder Programmierer. Also alles, was ich als Programmierer an der echten Maschine sehe, da gibt es ein Bit und wenn ich das umkipp, dann gebe da eine Lampe an. Ne? Dann weiß ich, ich als Programmierer sehe dieses Bit, ich kann das Bit benutzen und ich als Anwender sehe das Lämpchen, das geht an und aus, das muss ich nachmachen. Dass jetzt in der echten Hardware zwischen diesem Bit irgendwie ein Kabel zu diesem Lämpchen geht, ignorieren, braucht man nicht.
Wie sieht es mit Verzögerungszeiten aus?
Guter Punkt, da wäre ich jetzt gerade drauf gekommen. Da steht nichts davon bei. Funktional heißt nicht Zeit. Das kann schwierig sein. Wenn ich, sagen wir mal, ein Kernkraftwerk funktionell nachmache und jetzt mal ausprobiere, ob der Steuerungsrechner die richtige Funktion ausführt, naja, vielleicht würde er den Reaktor abschalten, wenn es ihm zu warm wird. 3 Tage später. Da haben wir nichts davon. Ne? Also in manchen Punkten muss man sagen, da gehört die Zeit zur Funktion mit dazu. Im Allgemeinen, und das ist in der PC-Welt, also ich habe bei mir im Büro die Doku von Intel liegen für die Intel-CPUs. So ein Stapel Papier, DIN A4, eng bedruckt. Da steht drin, wie die Intel-CPUs funktionieren. Da steht nicht ein einziges Wort über Zeit drin. Also, gesamte PC-Welt kennt keine Zeiten.
So Instruktionszyklen oder wie lange steht da?
Nein. Wenn du dir ein altes Manual vom 386er anguckst, da steht drin, ja, der Additionsbefehl mit den Parametern sowieso, der braucht 3 Takte. Und der Sprungbefehl braucht 2 Takte. Wenn er springt, braucht er noch einen extra Takt. Beim 386 steht es noch dabei. Ab 486 kein Wort mehr.
Ich dachte, da gibt es so Tabellen irgendwie, oder vielleicht war das dann nicht offiziell von Intel, sondern
eher irgendwie. Intel baut halt, oder also ich erzähle es jetzt für Intel, das gilt aber im Prinzip für alle anderen Hersteller genauso. Die haben nur die sogenannte ISA definiert, Instruktionssatzarchitektur, soll heißen, die Befehle sind definiert, die Operanden für die Befehle sind definiert, die Interrupts, IO-Geschichten sind definiert. Wie das unter der Haube abläuft, Firmengeheimnis. Ja, Pech gehabt. Ausprobieren, ja, ist eine Methode. Kannst aber sagen, musst du ausprobieren auf jedem Rechner neu. Ein Celeron macht es anders als ein Pentium, macht es anders als ein Xeon, macht es anders als ein... Die sind alle anders. Was letztendlich auch die Preisunterschiede dann nämlich zeigt. Umso schneller, desto teurer. Ganz einfach.
Wie sieht es bei Zeitangaben bei zum Beispiel RISC-Systemen aus?
Es ist überall das Gleiche.
Also ob da das dann vielleicht eher mal angegeben ist?
Es gibt so mehr in der Mikrocontroller-Welt. Also wenn es darum geht, was weiß ich, meine Waschmaschine zu steuern. In der Embedded World, wenn es darum geht, echte Hardware jetzt nicht im Sinne von PC, sondern Hardware im Sinne von Waschmaschine, im Sinne von Telefon, im Sinne von Lichtanlage oder so. Wenn ich die steuern will, dann brauche ich in vielen Fällen Zeitinfo. Bei den kleinen Mikrocontrollern, da steht was dabei. Oder wenn ihr euch von Siemens irgendeine Simatic-Steuerung anlacht für viel Geld, da steht dabei, ja, die Interrupts werden innerhalb von 5 Millisekunden abgearbeitet. In der Intel-Welt, AMD-Welt, Xyrix, wie sie auch alle heißen, die ganzen Hersteller von PC-CPUs, PC-Hardware, steht nichts dabei. Das gleiche gilt im Prinzip für Grafikkarten, für Festplatten, für alles. Nichts, keine Infos, 0, gar nichts. Also insofern, das meiste, was ich hier mache, ist jetzt für die PC-Welt. Also ich mache einen PC nach. Sprich, wir ignorieren Zeit erstmal komplett. Wir ignorieren sie nicht komplett im Sinne von, ist ja wurscht, wie schnell die virtuelle Maschine ist. Da werden wir uns sehr wohl drum kümmern, aber wir werden uns nicht drum kümmern, irgendwelche Zeiten einzuhalten. Was dann auch zum Beispiel heißen kann, dass mein System möglicherweise schneller ist als in echt. Es kann sein, dass es langsamer ist als in echt. Es kann auch sein, dass es zeitweilig schneller ist als in echt. Kann sehr wohl vorkommen, weil ein simples Beispiel, wenn wir nämlich zwei virtuelle Maschinen starten und die kommunizieren über ein virtuelles Netz, dann starte ich die beide auf einem PC. Dann ist aber das virtuelle Netz sehr viel schneller als das echte Netz, weil lokal, ne? Ganz einfach. Während jetzt wiederum die Festplatte möglicherweise natürlich langsamer ist als die echte, weil die muss ich mühsam irgendwie nachmachen. Und deshalb haben wir jetzt so ein Gemisch von, ja, manche Sachen sind schneller, manche Sachen sind langsamer. Aus Sicht der PC-Welt ist das völlig in Ordnung. Es kommt ganz am Schluss, das ist das letzte Kapitel, kommt ein Zeitkapitel. Da werden wir uns noch ein bisschen intensiver beschäftigen, weil so ganz egal ist das anscheinend doch nicht. Man findet zwar in keinem Handbuch irgendwelche Zeiten, die eingehalten werden. Das Dumme ist nur, wenn wir mit unserer V-Machine Ubuntu 6.1 oder so, weiß nicht mehr genau die Versionsnummer, wenn wir da das Ding auf V-Machine starten, geht's nicht. Dann kommt irgendwann ein Pop-up, Application sowieso crasht. Okay. Ich finde es zwar nicht okay, aber ja, und wenn man sich das anguckt, dann sieht man, da ist ein Timeout abgelaufen. Die virtuelle Maschine hat es nicht geschafft, rechtzeitig den Installer zu starten. Und dann hat irgendwie ein anderes Teil gesagt, nee, also wenn der nicht hochkommt, dann ist da irgendwas ganz Magisches schiefgelaufen, brechen wir die Installation ab. Doof gelaufen. Es ist allerdings, da haben wir lange erstmal rumprobiert, warum jetzt unsere virtuelle Maschine das nicht richtig kann, bis wir irgendwann gemerkt haben, ja, ein alter PC kann das nämlich auch nicht. Also wenn es das auf einem, was weiß ich, etwas älteren PC, einem echten alten PC startest, geht es auch nicht, kommt die gleiche Fehlermeldung. Also da muss man sagen, da haben eigentlich die Ubuntu-Leute irgendwas vergockt. Ne? Timeouts darf man eigentlich in der PC-Welt nicht benutzen. Was jetzt ein bisschen schwierig ist mit Netzwerk und so. Bei Netzwerk kommt man jetzt wiederum ohne Zeiten nicht wirklich aus. Irgendwie muss man mal abbrechen, wenn der andere auf der anderen Seite nicht reagiert. Aber da muss man halt dann entsprechend vorsichtig sein. Also hier Emulation, wir machen nur die Funktion nach. Zeit, egal. Jo, und wir nehmen dieses Bildchen, habe ich vorhin schon mal so angedeutet. Wir bauen uns eine virtuelle Hardware nach. Also dieses hier haben wir so ein Schichtenbild, Hardware, Betriebssystem, Applikation. Ja, und das haben wir hier im Prinzip auch, Hardware, Betriebssystem, Applikation. Nur, dass das jetzt eben eine virtuelle Hardware ist und das da unten eine echte Hardware. Jo, nehmen wir uns mal ein kleines Beispielchen. Das ist so, ich sag mal, der kleinste PC, den man sich so denken kann. Eine CPU mit ein bisschen Speicher, mit einem BIOS, was in irgendeinem kleinen ROM drin ist. Ja, irgendwie einen kleinen Plattencontroller brauchen wir zum Booten. Auf der Platte ist sozusagen unser Betriebssystem. Naja, nicht wirklich Betriebssystem, sondern unser Testprogramm, was wir brauchen, um den Rechner zu testen. Ja, und wir haben so ein mini-serielles Terminal, so für eine Ausgabe. Warum jetzt serielles Terminal? Ja, ganz einfach, es ist einfacher, sehr viel einfacher nachzumachen als eine Grafikkarte. Könnt ihr euch vorstellen, heutige Grafikkarten oder selbst auch die alten VGA-Grafikkarten von 1800 irgendwas, die sind unheimlich aufwendig. So ein serielles Terminal, im Prinzip schreibe ich dann nur ein Byte in ein Register und das eine Byte wird dann zum Terminal geschickt und da erscheint das eine Zeichen und umgekehrt, wenn ich hier ein Zeichen tippe, das wird seriell da rein übertragen und dann kann ich mit einem NB-Befehl dieses eine Zeichen abholen. Das nachzumachen ist ein Vielfaches einfacher. Das soll uns dann auch erstmal genügen hier. Also dieses Bildchen, das wird uns noch ein paar Mal verfolgen. Jo, die Frage ist, wie können wir das nachmachen? Und das ist vielleicht jetzt eine der wichtigsten Folien überhaupt, auch wenn sie so simpel aussieht. Die Idee ist, die erste Idee, die wir hier haben, ist, wir sagen, ja, in echt läuft doch alles getaktet ab. Die CPU hat irgendwie einen Quarzgenerator, was weiß ich, läuft heutzutage mit irgendwie 2, 3, 4 GHz. Wir haben eine serielle Schnittstelle, die irgendwie bitweise ihre Daten überträgt. Letztendlich hat die auch irgendeine Art von Takt. Und auch unsere Festplatte, da ist auch so ein kleiner Mikrocontroller irgendwie drin, der die Platte steuert. Auch das läuft irgendwie getaktet ab. Jetzt ist so die Idee, naja, dann sagen wir doch, dann soll die CPU mal einen Takt machen. Was auch immer sie da tut, ist uns erstmal wurscht. Wenn sie damit fertig ist, dann macht unsere serielle Schnittstelle einen Schritt. Ein Bit übertragen oder so. Wenn sie damit fertig ist, ist unsere Platte dran, na, dann darf die einen Schritt machen, was auch immer für ein Schritt das ist, was weiß ich, den Platten, den Lesekopf um eine Spur weitersetzen. Jetzt kann man sich schon vorstellen, hier Lesekopf einen Schritt weiter, das dauert in echt ein Vielfaches länger, als dass die CPU eine Instruktion beispielsweise abarbeitet. Aber wir haben jetzt gerade gesagt, Zeiten sind uns wurscht. Insofern können wir auch für diese Steps jetzt irgendwelche Zeiten definieren. Das müssen nicht die gleichen sein. Jo, eigentlich der Vollständigkeit halber müsste man auch sagen, was weiß ich, in diesem Zyklus darf auch der ROM-Baustein einen Schritt machen. Ja, aber der tut halt nichts. Ne? RAM-Baustein oder unser Bus, gut, die tun alle nichts. Insofern brauchen wir dann auch keine Simulation dafür starten. Jo, aber das ist so die wichtigste Idee. Wir machen alles immer schön der Reihe nach. In echt passiert es natürlich gleichzeitig. In echt arbeitet die CPU, während die Platte ihren Kopf bewegt. Wir machen das hier hübsch der Reihe nach. Das hat schon mal Auswirkungen. Beispielsweise, wenn ich ein Multiprozessorsystem nachmache. In Wirklichkeit kauft man sich ein Multiprozessorsystem, um mehr Leistung zu haben. Sagen wir mal, ich baue jetzt zwei CPUs oder einen Dual-Core in meinen Rechner ein. Dann habe ich normalerweise, naja, Größenordnung doppelte Leistung. Wenn ich jetzt ein virtuelles System baue mit zwei CPUs, was habe ich dann für eine Leistung? Naja, dann muss ich im Prinzip dieses CPU-Step zweimal machen. Die erste CPU darf eine Instruktion ausführen, die zweite CPU darf eine Instruktion ausführen. Und dann kommt die Schleife noch einmal. Das heißt, die verfügbare Performance von meinem Host halbiere ich für jede CPU. Dafür habe ich zwei. Soll heißen, in Summe kommt dabei nichts raus. Also ob ich jetzt einen Dual-Core simuliere oder einen Quad-Core oder einen Monoprozessor oder was auch immer, ich bin immer gleich schnell. Allerdings der Aufwand jetzt zwei CPUs zu simulieren ist natürlich ein bisschen größer als eine. Insofern sind praktisch alle Emulatoren, die man so kennt, die machen alle Monoprozessorsysteme nach. Macht einfach keinen Sinn mehr nachzumachen. Ausnahmen bestätigen Regel, da kommen wir noch drauf. Jo, wie sehen jetzt solche Schritte aus? Also schauen wir uns mal als erstes an, ein Schritt von der CPU. Gut, der einfachste Fall, ja, wenn gerade kein Strom angeschaltet ist, ist der eine Schritt schnell abgearbeitet, der ist nämlich damit fertig. Der zweite Fall, wenn in der Zwischenzeit irgendjemand anderes einen Interrupt gemeldet hat, okay, dann müssen wir diesen Interrupt ausführen. Und wenn das auch nicht der Fall ist, okay, dann führen wir eine Instruktion aus. Das wäre so ein typischer Schritt. Jo, und dieses Stückchen, das werden wir auch noch verfeinern. Wir werden auch noch merken, das ist die Mini-Mini-Version von der echten Version. Warum? Ja gut, Interrupts. Wie viele Interrupts gibt es bei Intel? Ich habe mal einen ganzen Sack voll. Es gibt den normalen Interrupt, es gibt den Non-Maskable Interrupt und es gibt einen System Management Interrupt und es gibt auch noch die EPIC Interrupts. Also werden das schon mal ein paar mehr. Und wir werden später noch merken, naja, wenn die letzte Instruktionsabarbeitung einen Fehler produziert hat, dann haben wir auch noch Exceptions, die auf Abarbeitung warten. Dann gibt es auch noch hier den Sack voll If-Anweisungen, if Exception sowieso pending, dann mach das und das, if, dann mach das und das. Das heißt, diese Liste hier, diese Abfragliste, die wird länger und länger. Was schon mal doof ist, weil man kann sich vorstellen, wir wollen eigentlich nur eine Instruktion abarbeiten. Haben aber schon 20 IF-Abfragen. Kann man sich schon vorstellen, dass mit der Performance, das wird schwierig. Jo, wie schaut es aus, eine Instruktion von der CPU auszuführen? Na, so von der Idee, wir nehmen uns wir holen uns einen Instruction Pointer. Von da, wo der hinzeigt, laden wir uns eine Instruktion. Der Instruction Pointer wird um 1 erhöht. Dann gucken wir uns an, was haben wir da geholt. Ach, das war eine Addition. Naja, dann müssen wir uns noch einen Immediate-Wert holen, den wir irgendwie zum Akku dazu addieren wollen. Also Instruction Pointer darf von der Speicherzelle was lesen. Instruction Pointer erhöhen. Wir haben eine Zahl. Und die Zahl addieren wir auf dem Akku und fertig. Ja, und so kann man sich dann vorstellen, was weiß ich, wir müssen die, ja, wie viele Befehle auch immer, der Reihe nach überprüfen und gegebenenfalls ausführen. Wie viele Befehle sind es bei Intel? Preisfrage. Intel, AMD, Cyrix, wie sie alle heißen. Grober Daumen, wer kann schätzen? Wer bietet mehr? Also du liegst definitiv näher dran. Also beim ursprünglichen 8086 waren es 256 Befehle. Beim 386er waren es schon Größenordnung 500 Befehle. Und jetzt sind noch die ganzen MMX und SSE und VMX und wie sie alle heißen, Erweiterungen dazugekommen. Es sind inzwischen über 1000 Befehle. Also diese Switch-Anweisung da mit den einzelnen Cases, ellenlang. Oh, das geht ruckzuck, kein Problem. Und das Dumme ist natürlich, wenn auch nur eine einzige Anweisung falsch ist, Problem habe ich gerade bei V-Maschinen, irgendwo haben wir einen Fehler eingebaut, Er installiert Linux und nach 5 Stunden stürzt er ab. Ja, wir werden weiter suchen. Spannendes Thema. Also von der Idee her, so könnte man jetzt einzelne Instruktionen aus dem Speicher lesen, sich angucken, ach, was muss ich denn tun, ach, das und das, okay, machen. Und dann kommt halt der nächste Zyklus, okay, nächste Instruktion holen, angucken, ausführen. Nächste Instruktion holen, anführen, angucken, ausführen. Das ist für kleine Mikrocontroller eine verhältnismäßig einfache Geschichte. Kleine Mikrocontroller, also wenn man sich anguckt, so ein alter 6510, der zum Beispiel beim Commodore 64 eingebaut war, so ein typisches Ding, was viele Leute gerne nachmachen, da sind so Größenordnungen, ich weiß gar nicht, 80 Instruktionen. Also auch bei einem kleinen, ja, wie alt ist das Ding jetzt? Größenordnung 30 Jahre alt, auch die hatten schon immerhin 80 Anweisungen. So, grober Daumen. Jo, Interrupt-Behandlung, was muss er tun, wenn ein Interrupt anliegt? Also auch hier nur so ein bisschen exemplarisch. Naja gut, was muss er tun? Erstens muss er mal dieses Interrupt-Pending-Flag wieder auf 0 setzen. Interrupt wurde behandelt. Ja, Instruction Pointer auf den Stack kopieren, ne, mit Store irgendwie in den Speicher. Interrupt Enable Flag sichern, Interrupt Enable Flag auf 0 setzen und jetzt irgendwie den Vektor holen, wo dann die Interrupt-Abarbeitung starten soll. Also hier zum Beispiel, sagen wir mal, der Interrupt-Vektor ist an Adresse 0, kann natürlich auch irgendwo anders sein. Jo, wenn jetzt umgekehrt von außen irgendjemand einen Interrupt signalisieren will, einfach, ne, einfach Variable auf einsetzen. Jo, das war sozusagen die CPU, die, also mal die große Schleife sozusagen, dann Instruktionen abarbeiten, Interrupts abarbeiten, Exceptions sehen im Prinzip genauso aus, ja, und von außen triggern lassen, wenn Interrupts kommen. Fleißarbeit. An sich diese 4 Folien, die ich euch jetzt gezeigt habe, nachmachen. Naja, es sind halt 1000 Instruktionen nachmachen. Das Problem noch so ein bisschen dabei, hier sehen meine Beispiele schön einfach aus. Was zum Beispiel ist in Wirklichkeit viel komplizierter? Beispielsweise das hier. Also das auf den Akku, was drauf addiert wird, das kennen viele CPUs. Also angefangen eben von Intel, aber auch so ein 6510 oder ein Spark-Prozessor oder wie sie alle heißen, die machen es im Prinzip alle so. Aber, und das ist das Unangenehme dran, die echte Hardware berechnet nicht nur das Rechenergebnis, sondern auch noch die Flex. Also ihr kennt hoffentlich, habt schon mal was davon gehört, Zero Flag, Sign Flag, Overflow Flag, Carry Flag, ganzen Zoo davon. Also bei Intel sind es beispielsweise 6 Flags, Sign Flag, also Vorzeichenberechnung, also das in den Akku hinterher beim Ergebnis reingucken und gucken, ob das oberste Bit gesetzt ist. Carry Flag, ja, ob bei der Addition ein Überlauf aufgetreten ist. Das ist hier beispielsweise sehr schwer nachzumachen. Wie berechne ich jetzt das Carry? Ich muss eigentlich sozusagen vom Datentyp den einen größeren Datentyp nehmen. Also wenn das hier eine 8-Bit-Addition ist, dann müsste ich eine 9-Bit-Variable oder 16-Bit-Variable nehmen. Aufaddieren, ja, und dann gucke ich mir eben das 8. Bit an, Bit 0 bis 7, die speichere ich da. Und das 8. Bit, das speichere ich dann im Carry Flag. Also Zero Flag, Carry Flag, Sign Flag, Carry Flag. Zero Flag heißt, ja, ist 0 rausgekommen. Also ich muss im Prinzip den Akku nochmal überprüfen, steht jetzt nach der Addition eine 0 drin. Wenn ja, setze ich das Zero Flag, ansonsten lösche ich es wieder. Overflow Flag heißt, bei der Addition ist zwar kein Überlauf aufgetreten, aber ein Vorzeichenwechsel. Also wenn ich dann auf eine große Zahlen noch was drauf addiere, dann wird sie plötzlich negativ. Ne? Wenn ich nicht mehr richtig speichern kann, dann muss das Overflow-Flag gesetzt werden. Das Overflow-Flag lässt sich berechnen als exklusiv oder von dem Carry-Flag und dem Carry von einer Stufe davor. Fummel das mal hin. In Java. Mühsames Geschäft, sage ich euch. Was haben wir noch? Auf einem Intel oder AMD gibt es noch das sogenannte Just-Flag. Das wird gebraucht für BCD-Logik, also Binary Coded Decimals. Da wird dann beispielsweise hier eine 8-Bit-Zielgeschichte wird dann sozusagen interpretiert als 2x4-Bit. Und zwischen diesen 2x4-Bit gibt es noch ein Carry. Ja, und das Carry brauchen wir. Das kriegt er da aber auch nicht geschenkt. Bei C kann ich zwar hinschreiben Plus, aber da kriege ich kein Carry. Also weder das untere, noch das obere, noch das mittlere Carry. Das waren 5. Irgendwann haben wir noch vergessen. Ja, im Prinzip wurscht. Also Parity Flag, ja, auch noch so ein schönes Ding. Parity Flag. Der Intel-Prozessor, AMD, die berechnen immer bei jedem Ergebnis sofort vom Ergebnis ein Parity. Ob man es braucht oder nicht, er berechnet es halt. Und es gibt Programme, die hätten gern, dass das richtig gesetzt ist. Das soll heißen, ich muss mir das Ergebnis hernehmen, nehme die unteren 8 Bit, ja, und berechne jetzt ein Parity draus. Was letztendlich das inverse XOR von allen Bits ist. Also Bit 0, XOR, Bit 1, XOR, Bit 2, XOR, Bit 3, XOR, Bit 4. Und das Ganze invertiert. Vorschlag, wie man sowas schnell berechnet?
Schnell wäre jetzt, vielleicht gibt es was Schnelleres als eine Schleife, über die einzelnen Bits zu gehen und die zusammen zu.
Da fängt schon an, ich muss erstmal die einzelnen Bits rausfieseln. Also ich muss immer, also egal ob es jetzt C oder Java ist, ich muss schon mal shiften und verunten mit 1, dann habe ich ein Bit. Und das muss ich für 8 Bits machen, also 8 mal shiften, 8 mal verunten, 8 mal exklusiv oder und nochmal invertieren. Das sind schon so Größenordnung 30 Instruktionen, nur fürs Parity-Bit. Und wir wollen doch eigentlich nur eine Addition nachmachen. Also das, was hier steht bei den 1000 Instruktionen, das ist nicht so ein Dreizeiler, das ist so ein 50-Zeiler.
Selbst wenn man sich noch eine eigene Subroutine oder sonst was erstellt, Flex zu setzen.
Das tut man sinnigerweise, ist klar. Wobei, dass mit den Unterroutinen so einfach nicht ist, also für Parity geht's, dann macht er immer Parity vom Ergebnis. Bei der Carry-Berechnung geht das natürlich nicht. Die Carry-Berechnung ist bei der Addition anders als bei der Subtraktion. Carry ist anders bei der Multiplikation, ist anders beim Verodern, ist anders beim Verunten, ist anders beim Dividieren, ist bei allen anders. Da muss man jedes Mal neu hinschreiben. Hilft nichts. Und es ist auch jedes Mal noch wieder anders, wenn es eine Byte-Operation, eine Word-Operation, 32-Bit-Operation und so weiter ist. Jetzt seid ihr alle begeistert, dass ihr sowas machen müsst. Ja, also wir werden noch ein paar Vereinfachungsschritte sehen. Und für die erste simple CPU, da braucht ihr auch keine Flex. Beziehungsweise ihr braucht sie nur für den Compare-Befehl, sprich für die Subtraktion. Bei uns in der V-Maschine, wir haben lange Jahre, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt berechnet haben, die Flex einfach ignoriert. Damit könnt ihr einwandfrei Linux installieren. Naja, dann startet man Windows und dann crasht Windows. Okay, ja, dann fummelt man ihm hier einen Flag nach und da noch einen Flag und dann irgendwann läuft auch Windows. Und dann startet man BSD, dann crasht der. Okay. Doch wieder noch irgendwo einen Fleck vergessen oder einen Fleck falsch gesetzt oder so. Das ist dann eine ewige Fummelei. Ihr könnt einfach mal reingucken in die kleinen Testprogramme. Die Testprogramme sind, ich meine, wir haben darauf geachtet, die sind alle so geschrieben, dass die Flex nie gebraucht werden, außer nach einem Compare-Befehl. Ein normaler GCC oder so macht es auch nicht anders heutzutage. Der benutzt die Flex nur nach dem Compare. Also insofern wird aus dem 50-Zeiler dann wieder ein 10-Zeiler.
Irgendwie vor unten, also selbe Register vor unten und ein Testbyte, also auch Zero testen, sieht man schon öfter mal in den Disassembly.
Test, stimmt, Test. Braucht man es auch noch, das ist aber ein Test haben wir nicht in unserem Testprogramm. Okay. Ich will es jetzt mal nicht beschwören. Guckt einfach mal rein in die Testprogramme, die sind, das sind mal so 10, 20 Zeiler, mehr ist es nicht.
Weil sie meinen, dass man Linux installieren kann ohne
jegliche. Ja, nee, hast recht. Also es gibt noch, also ein Testbefehl ist ein gutes Beispiel. Was im Prinzip natürlich auch eigentlich ein Compare ist, ja. Unter der Haube. Aber sowohl beim Compare als auch beim Test, da lassen sich die Flex einigermaßen einfach berechnen. Parity-Bit braucht der GCC nie. Dieses Adjust-Carry braucht der GCC auch nie. Er braucht nur die, ja was ist es, Carry Overflow Zero. Ich glaube, die drei Bits braucht er. Die sind für die blinkenden Sprünge gut. Nein, das machen wir jetzt nicht. Jo, okay, also das soll mal so die Emulation, so die Idee der Emulation sein für im Prinzip jede CPU. Das ist einfach für irgendeinen kleinen Mikrocontroller und das kann fürchterlich ausufern für irgendwie so Legacy-Alt-CPUs, die immer weiter aufgebohrt worden sind, also typischerweise die Intel-Welt. Jo, wie schaut's aus? Jetzt haben wir, jetzt stand in der Emulation drin so ein Load. Ich lade meine Instruktionen aus dem Speicher oder ich lade meine Operanden aus dem Speicher. Ja, das Load soll jetzt auf den Speicher gehen. Wie kommen wir da hin? Gut, da kann man jetzt einfach sich so eine Load-Funktion definieren. Ich übergebe letztendlich die Adresse. In unserem Beispiel war es am Anfang dieser Instruction Pointer. Ja, und ich kriege zurück einen 8-Bit-Wert, jetzt hier im einfachsten Fall. Wenn man Intel nachmacht, dann muss man natürlich 8-Bit-Werte, 16-Bit-Werte, 32-Bit-Werte und neuerdings auch 64-Bit-Werte laden können. Wir belassen es hier mal bei den 8-Bit-Werten. Ja, und dann muss ich gucken, ja, je nachdem, ob die Adresse eine ROM-Adresse ist, dann muss ich aus dem ROM was laden. Ja, wenn es im Bereich meines RAMs liegt, dann hole ich aus dem RAM. Und wenn es jetzt nichts ist, dann hat wahrscheinlich der Programmierer was vergurkt. Aber nichtsdestotrotz, die CPU muss natürlich weiterlaufen. Die sagt dann nicht, also eine echte CPU sagt dann nicht, Ende der Simulation. Eine echte CPU macht weiter. Und das Verblüffende ist, da muss was stehen. Und das Verblüffende ist, da muss was Richtiges stehen. Also es kommt darauf an, welche Hardware Sie nachmachen. Es kann sein, dass da eine 0 stehen muss. Es kann sein, dass da ein FF stehen muss. Also alle Bits gesetzt. Es kann sein, dass der letzte Wert da stehen muss, den Sie gespeichert haben. Warum? Beispielsweise V-Maschinen kann auch Testprogramme laufen lassen. Testprogramme, dazu gehören zum Beispiel auch Speichertestprogramme. Und was machen Speichertestprogramme? Naja, die wollen den Speicher testen, wie der Name schon sagt. Aber um den Speicher zu testen, muss man erstmal wissen, wie viel Speicher man überhaupt hat. Und wie kriegt man raus, wie viel Speicher man hat? Naja, man schreibt an Adresse 0 was und versucht es zu lesen. Und wenn man das lesen kann, was man gerade geschrieben hat, oh, dann ist da wohl Speicher. Dann schreibt man nach 1 was und versucht zu lesen. Wenn das Richtige steht, oh, ist da wohl Speicher. Und das macht man und macht man und macht man und macht man. So lange, bis irgendwie ich schreibe eine 10 und lese eine 0. Ich schreibe eine 10 und lese eine 0. Okay. Tja, jetzt ist die Frage, ist das jetzt kaputter Speicher? Oder ist das jetzt das Ende vom Speicher? Das ist damit ja noch nicht ausgesagt. Ne? Deshalb testen sie alle noch ein bisschen weiter, so nach dem Motto, ja, wenn dahinter noch wieder funktionierender Speicher kommt, dann ist das wohl eine kaputte Speicherzelle und ich teste einfach dahinter mal weiter. Und erst wenn sie dann, was weiß ich, ein Kilobyte versucht haben zu lesen und das ganze Kilobyte ist nicht in Ordnung, dann brechen die ab. Also muss an der Stelle da hinten schon irgendwas kommen. Also ihr dürft da an der Stelle dann letztendlich nicht abbrechen. Eine echte CPU liest dann halt entsprechendes vom Bus, was auch immer das dann ist. Jo, schreiben, so ähnlich. Beim Schreiben übergeben sie eine Adresse, wo sie hinschreiben wollen und den Wert, den sie schreiben wollen. Und je nachdem, ja, wenn die Adresse im Bereich des RAM-Bausteins liegt, dann rufen sie halt die Store-Funktion vom RAM-Baustein auf. Ja, hier wird jetzt was subtrahiert. Warum? Im Prinzip muss man das nicht so machen. Im Prinzip können sie auch die Adresse direkt übergeben. Allerdings sind die Bausteine, die RAM-Bausteine selber natürlich alle so gemacht. Ein RAM-Baustein kennt eigentlich nur Adresse 0 bis N. Und wenn ich einen zweiten Baustein von der gleichen Art in meinen Rechner einbaue, dann kennt er auch 0 bis N. Was anderes kennt er nicht. Und ich brauche irgendwie eine Logik außenrum, die jetzt die Adressen verteilt. Und, ne, also hier wäre jetzt der RAM-Baustein, den ich hier aufrufe, der kriegt immer eine Adresse zwischen 0 und hier RAM-Size. Jetzt könnte ich dann, wenn ich das ein bisschen erweitere, könnte ich jetzt auch noch hier RAM Start 2 plus RAM Size abprüfen und dann könnte ich noch einen zweiten RAM-Baustein einbauen. Jo, ansonsten, also wenn es nicht im RAM-Bereich liegt, dann sage ich hier mal, okay, vergiss es einfach. Auch das wieder eine Variante, na gut, wenn ich auf den ROM-Bereich schreiben zugreife, naja, ROM, wie der Name schon sagt, Read Only, da passiert nichts. Und genauso, wenn ich auf Bereiche zugreife, wo eigentlich nichts dahinter hängt, auch da passiert in echt nichts. Also manche denken immer, da passieren irgendwie magische Dinge, wenn ich auf Adressen zugreife, die es nicht gibt. Das, also passieren tut dann eigentlich nur was, wenn die MMU sagt, da ist keine Tabelle eingetragen, da darfst du nicht hinlangen, Finger weg. Physikalische Adressen, über die rede ich hier, physikalische Adresse können Sie auf jede zugreifen, auf die Sie lustig sind. Also bei jedem echten Rechner passiert gar nichts. Jo, was wir noch brauchen, sind so In- und Out-Geschichten. Im Prinzip genauso wie jetzt gerade eben die Load- und Store-Gelegenheiten. Also wir, wenn wir was ausgeben wollen, dann müssen wir sagen, auf welchem Port wir es ausgeben, welchen Wert. Ja, dann halt hier wieder gucken, in welchem Adressbereich liegt jetzt die Portnummer. Wenn es in dem Bereich ist, dann rufen wir von der seriellen Schnittstelle dieses Out auf. Wenn es in dem Bereich liegt, von der Platte die Out-Funktion. Ansonsten passiert dann nichts. Oder in entsprechend umgekehrt, wir geben den Port an und lesen jetzt aus der seriellen Schnittstelle ein Byte oder lesen von der Platte ein Byte. Das ist erstmal simpel. Wenn Sie sich dann ein kleines System überlegen, also so das Bildchen, was ich vorhin hatte, CPU mit, was hatten wir, RAM-Baustein, ROM-Baustein, Platten, Controller, serielle Schnittstelle, dann sieht es in etwa so aus. Wenn Sie sich jetzt allerdings einen echten PC vorstellen, dann ist die Liste lang. Dann ist die Liste sehr lang. Können Sie sich vorstellen. Was haben Sie im PC heutzutage? Naja, Sie haben die CPU, eine Grafikkarte, eine Netzwerkkarte, naja, RAM und ROM. Das ist das, was einem so einfällt. Festplatte. Hatte ich noch nicht? Okay, stimmt, Festplatte, CD-ROM. Wem fällt noch was ein? Soundkarte. So, man hat, jawohl. USB-Controller. Haben wir schon. Ihr seid am Ende. Ich habe bestimmt noch etliche. Timer-Chip. Uhren-Chip. Interrupt-Controller. DMA-Controller. Chipset, PCI Config Space. hatte ich noch nicht. Also, die Liste ist noch deutlich länger. So, bei uns sind wir, glaube ich, inzwischen auf Größenordnung 30, im Prinzip 30 solche Abfragen. Was natürlich auch schon wieder doof ist, weil performancemäßig, wenn ich jetzt irgendwie ein In-B aufrufe von der CPU und die fragt erstmal den ersten Portbereich, nein, zweiten Portbereich, nein, dritten Portbereich, nein, 25. Portbereich, immer noch nicht, 26. immer noch nicht, ach, der letzte war es, Pech gehabt. Gut, performancemäßig kann man ein bisschen was rausholen und nicht zu knapp, wenn man die sortiert. Logischerweise. Also irgendwie das, was am häufigsten kommt. Was kommt am häufigsten? RAM. Beziehungsweise bei dem OIO, der größte Datentransfer, normalerweise die Platte. Platte und, oder Grafikkarte, je nachdem, was man macht. Wenn man das als oberstes in diese IF-Kaskade da einfügt, dann geht es schon mal deutlich schneller. Jo. Wie bauen wir uns einen ROM-Baustein nach? Ich sage gar nichts. Wir sind schon längst über die Zeit. Okay, ROM-Baustein bauen wir uns nächste Woche zusammen. Fragen? Okay. Dann danke ich euch fürs Dagewesensein, fürs Fragen stellen. Also wer mitmacht, ist mal gern gesehen. Wir sehen uns dann nächsten Donnerstag um 14.15 Uhr. Wieder hier. Dankeschön.